dann würden wir zum letzten Programmpunkt kommen, zu diesem traditionellen Podcast. Eben, man darf wirklich von Tradition sprechen. Wir haben dieses Format eigentlich immer so gehalten, dass wir das mit dem Podcast ausgeklungen haben. Und den Podcaster kennen Sie auch alle. Doree Bonin wird dieses Mal wieder durchs Gespräch führen. Rechtsanwalt und Podcaster, beides mal fast gleich, würde ich jetzt sagen, vom Bekanntheitsgrad. Und als Gast haben wir heute Frau Barbara Müri. Sie ist CEO und Co-Founderin von Hairlock. Und sie wird dann auch noch ein bisschen genauer uns hoffentlich erzählen, was sie macht oder was das für eine Unternehmung ist, aber sie beschäftigt sich hauptsächlich mit großen Datenmengen. Das hatten wir letztes Jahr schon, die Frage nach, wie wir umgehen mit großen Datenmengen, wie wir die untersuchen. Das haben wir heute im ganzen Tag auch immer wieder gesehen, wie wichtig es eben dann auch ist, mit diesen Daten umzugehen und diese zu verarbeiten. Das ist auch im Laufe der Präsentationen immer wieder mal hervorgekommen. Und ich freue mich sehr, dass beide hier den Weg zu uns gefunden haben und freue mich sehr aufs Gespräch.
Vielen Dank, Nora. Liebe Barbara Müri, schau mal, was ich mitgebracht habe. Eine Sanduhr. Wie wirkt das auf dich als KI-Expertin?
Hoi, Doree Bonin. Grüezi miteinander. Die Sanduhr, die zeigt uns ganz genau, wie lange es noch geht bis zum Apero, einerseits. Und andererseits finde ich, symbolisiert wirklich eine Sanduhr sehr schön die Vergänglichkeit der Zeit. Also sie läuft unaufhaltsam weiter und zeigt, wie kostbar das Gut von der Zeit ist. Und wenn man dann an KI denkt, dann denke ich, hat man eine grosse Chance, die Zeit eben sinnvoll einzusetzen, weil man Teil von der eigenen Aufgabe oder von der Zeit, die man verbringt, kann einer Maschine überlassen, die einem Arbeit abnimmt, sodass man sich auf die wertschöpfenden Aspekte kann fokussieren kann.
Jetzt bist du schon voll im Thema. Darf ich noch schnell zwei Schritte zurückgehen? Erlaub mir die Frage, wer bist du?
Ich würde mich zu dieser Spezies zählen, die sich schon seit über 20 Jahren mit der Digitalisierung befasst hat. Es hat eigentlich während dem Studium angefangen. Ich habe Sozialpsychologie, Publizistik und Recht studiert und habe dort schon zum Thema E-Commerce geforscht während der Studienzeit.
Also jetzt sind wir im...
Das war notabene 2001, 2002. Und mir hat es nie losgelassen, herauszufinden, wie Technologie einen Einfluss hat auf Unternehmen, aber auch auf Konsumenten. Und zuerst war es E-Commerce, dann war es Social Media und jetzt ist es künstliche Intelligenz.
Und was machst du jetzt genau?
Und jetzt genau, wie eingangs erwähnt, ich bin CEO und Co-Founder von Hairlock. Hairlock ist ein Start-up im Legal-Tech-Bereich. Wir helfen Anwälten im Umgang mit grossen Datenmengen.
Ist bekannt aus einem grossen Wirtschaftsstrafverfahren.
Genau, aus einem der grössten Wirtschaftsstrafverfahren, wo für das ist Hairlock entwickelt worden. Und das gibt es schon rund 3 Jahre. Und von Anfang an ist künstliche Intelligenz ein selbstverständlicher Bestandteil von unserer Lösung.
Darum habe ich auch gedacht, es wäre sehr schlau, mit dir über KI zu reden. Jetzt zum Anfang, lass uns rekapitulieren. Was ist KI?
Also ganz einfach gesagt, ist künstliche Intelligenz, wenn Maschinen Arbeiten übernehmen, die sonst menschliches Intelligenzverhalten verlangt hat.
Und das gibt es aber schon sehr, sehr, sehr lange.
Also die Ursprünge waren schon in den 60er Jahren. Und es gibt unterschiedliche Konzepte, die man unter KI kann subsumieren kann. Wir haben beispielsweise Machine Learning. Das ist sicher allen bekannt durch das Schachexperiment, wo in den 90er Jahren stattgefunden hat. Große Sensation, wo der Kasparov besiegt worden ist vom Deep Blue von IBM. Ja. Aber es gibt auch andere Konzepte, die im Alltag bekannt sind. So Natural Language Processing, also NLP, in Form von Siri und Alexa. Das war so 2010 gewesen. Aber auch heute Nachmittag das Thema Self-Driving Cars. Das ist so Computer Vision kombiniert mit Robotics, um ein paar andere Konzepte nur als Beispiel zu nennen. Es gibt sehr viele Anwendungsgebiete.
Jetzt, wenn das aus den 60er Jahren ist, warum haben wir denn gerade jetzt den KI-Hype?
Also der Hype ist vor allem entstanden, oder das Stichwort Generative AI. Dort geht es darum, dass es möglich geworden ist, Inhalt in Form von Bildern oder Text zu generieren, basierend auf gelernten Mustern. Das ist möglich geworden, weil einerseits clevere Algorithmen mit einer riesen Rechenleistung kombiniert worden sind und dann einfach riesen Datenmengen trainiert worden sind, die das möglich gemacht haben. Stichwort auch Large Language Models.
Und was ist denn ChatGPT genau?
Also ChatGPT ist ein Chatbot, der auf diesen Large Language Models basiert und ist von OpenAI entwickelt worden.
Und funktioniert wie?
Und das funktioniert, so, dass GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Das ist so eine Art künstliches neuronales Netzwerk, wo Beziehungen zwischen Wörtern und Sätzen gelernt hat und dann basierend auf diesen Zusammenhängen kann Voraussagen oder neue Texte generieren, basierend auf dem, was gelernt worden ist.
Also das, es hat Beziehungen gelernt. Mhm. Und wie hat es das gelernt? Wie ist es trainiert worden? Weiss man das?
Also es ist mit dem öffentlichen Internet mit riesen Datenmengen trainiert worden von OpenAI. Ganz genau sagen sie es nicht, weil ja, es sind im Moment auch so IP-Themen aktuell, aber es sind Milliarden von Parametern, die benutzt worden sind, um zu diesen powerful Large Language Models zu gelangen.
Jetzt, dass ich dich richtig verstanden habe, kann ich es vereinfacht so zusammenfassen. ChatGPT rechnet Wahrscheinlichkeiten von Wortkombinationen aus.
Das ist richtig. Also es rechnet aus, welches wahrscheinlichste nächste Wort ist, konkret, genau gesagt.
Also man kann sich vorstellen, wie wenn man SMS schreibt, wird einem ja ein Wort vorgeschlagen.
Das ist eine sehr einfache Anwendung von Sprachmodellen. Was bei ChatGPT passiert ist, es tut in einem Chat die ganze Historie, also alle Prompts in einem Chat, also alle Wörter und Sätze, die verwendet worden sind, kombiniert mit all dem, was trainiert worden ist, verwenden, um dann eben den Text zu generieren, also die wahrscheinlichsten nächsten Worte.
Also es merkt Wortwahrscheinlichkeiten und nicht den Inhalt?
Es sind Wortwahrscheinlichkeiten, ja. Es hat in dem Sinn kein Bewusstsein, ChatGPT, sondern es tut einfach das wahrscheinlichste nächste Wort fortlaufend generieren.
Und die Antworten verkauft es uns aber in der grössten Selbstverständlichkeit.
Ja, das hängt damit zusammen, dass der Chat speziell, also bei ChatGPT, wir haben es eingangs gesagt, man hat einerseits das Sprachmodell und andererseits der Chatbot oben drauf, der hat so eine Art von Grundbriefing. Und initial ist der wirklich sehr selbstbewusst auftreten und hat dort halt basierend auf dieser errechneten Wahrscheinlichkeit das als Fakt präsentiert. Aber es kann durchaus sein, dass halt basierend auf dem Gelernten einmal eine Kombination wahrscheinlich wird, die eben nicht ganz genau dem entspricht. Und mittlerweile sind die Chatbots aber auch vorsichtiger geworden.
Was aber auch richtig nervend ist.
Stichwort, genau, Stichwort Halluzinationen. Aber auch wenn nervig.
Sagt man dem Halluzinationen?
Dem sagt man Halluzinationen.
Ja, das ist ein gutes Wort für das. Ja.
Genau, das soll einem auch das Bewusstsein schärfen, dass man dort vielleicht den einen oder anderen Faktencheck.
Eben, das dünkt mich ganz wichtig. Es hat ja den Fall in New York, wo Anwälte mit Präjudizien argumentiert haben von Fällen, die es gar nicht gegeben hat. Also ChatGPT hat Fälle erfunden.
Genau. Und das ist, ja, das ist breit diskutiert worden und das soll einem vor Augen führen, dass die Faktenchecks unerlässlich sind.
Und, wobei wichtig ist, dass man dann eben nicht ChatGPT fragt, ob ja, die Fakten richtig
genau,
sind.
Also das zählt nicht als Faktencheck. Das, ja. Wenn man, schon ein bisschen speziell eigentlich, oder? Wenn man die Quellen, die man nicht vertraut, fragt oder die Absolution von ihr will, um das zu verwenden. Aber ja, das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt auch bei Google Bard ein bisschen ein peinliches Beispiel, dass Google, wo sie dann ihren eigenen Chatbot beworben haben, dann auch in dem Bewerbungsfilm eine Falschaussage drin hatten, wo sie gesagt haben, dass James Webb Teleskop das erste war, wo ein Exoplanet gefötelt hat. Also da gibt es ein paar Stories, wo die Limitationen vor Augen führen.
Gut, jetzt wissen wir, von was wir reden. Jetzt stellt sich zwangsläufig die Frage, wie arbeite ich mit ChatGPT? Und in dem Zusammenhang redet man von Prompten. Wie tut man richtig Prompten?
Genau, also Prompten heisst ja die Frage stellen im Chat. Und das muss man nicht so verstehen, dass man einfach nur eine Frage eingibt, sondern man kann wirklich ein Briefing geben. Man kann sagen, und die Resultate sind dann am besten, wenn man im Chat eigentlich sagt, was hat man für eine Rolle? Was ist das Ziel von dieser Antwort, die man dann kriegen will? Was ist die Aufgabe, die der Chat machen sollte? Dann kann man vielleicht auch noch zusätzliche Parameter mitgeben,
wie Tonalität.
Also wir sind ja hier im Strafrechtbereich. Da könnte man sich vorstellen, wenn man jetzt Verteidiger ist in einem Gewaltverbrechen. Da könnte es sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Opferbefragung. Also, und dann könnte man sich entsprechend vorbereiten und im Chat sagen, ich bin Verteidigungsanwalt in einem Gewaltverbrechen, ich tue eine Opferbefragung, ich möchte dazu eine Sammlung an möglichen Fragen haben und mein Ziel ist eigentlich, dann die Aussagen von diesem Opfer zu diskreditieren. Geben wir dort ein paar Punkte und ich nutze dann das als Inspiration. Und dann würde ich das machen. Aber es gibt auch andere Beispiele im Alltag, wo man vielleicht Brief bekommt vom Anwalt von der Gegenseite, wo sehr umständlich lang formuliert ist und man sollte doch dann mal noch den Klient updaten. Und dann kann man sagen, okay, lieber Chat, ich habe da einen komplizierten Brief vom Anwalt von der Gegenseite. Bitte tun wir doch die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Du eine einfache Sprache verwenden, die mein Klient versteht, als Nicht-Anwalt. Und gib mir nicht mehr als 10 Sätze. Tonalität, wohlwollend, positiv. Oder so ein bisschen in die Richtung.
Also je genauer die Anweisung, desto weniger Quatsch.
Genau. Also so, je spezifischer man ist und je weniger Guesswork man eigentlich im Chat überlässt, desto genauer bekommt man das Feedback. Aber man kann natürlich auch offener explorieren. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Es ist wie ein Gymnasium, das wäre vielleicht so bei den einfacheren Sprachmodellen. Sagen wir so GPT-3,5, das ist das, was ChatGPT in der unbezahlten Version verwendet. Oder vielleicht ein Substitut, wenn man auf dem Niveau von GPT-4 ist, will briefen, dann bekommt man etwas zurück. Man muss natürlich auf gewisse Sachen noch schauen, aber ja, auch dann, je spezifischer man ist, desto besser oder, ist das Resultat.
Jetzt hast du vorhin beim Prompten zweimal die Stimmung angesprochen. Spielt es eine Rolle, wie ich mit ChatGPT rede? In welcher?
Es spielt insofern eine Rolle, dass ja jedes Mal wieder neue Wahrscheinlichkeiten gerechnet werden und einzelne Wörter können dann ein unterschiedliches Resultat bringen. Insofern spielt das eine Rolle.
Wenn ich jetzt in einem schwermütigen Zustand bin und mit ChatGPT rede, will ich dann trösten?
So weit geht das nicht, aber du könntest natürlich, also der ChatGPT erkennt Sentiment. Und,
spricht sie auch an?
Das nicht unbedingt, ja. Weil es ist doch eher nüchtern briefed, aber man könnte theoretisch auch einen Chatbot briefen, um zu sagen, du, wenn du hörst, dass der andere ein bisschen traurig ist, dann trösten. Aber das ist jetzt nicht der Fall bei ChatGPT. Theoretisch wäre das möglich. Aber man kann natürlich auch man kann verlangen, dass er der Chat eine gewisse Tonalität verwendet.
Also jetzt können wir mal Anwendungsfälle anschauen. Hast du ein paar Beispiele?
Also ich denke, sehr spannende Beispiele haben wir heute Morgen schon gehört von Gregor Münch, wo er zeigt hat, Initialen in seinem Talk. Andere Beispiele, wir haben vorher mit dem Brief haben wir das davor gehabt. Man kann das auch so nutzen, dass man vielleicht im Chat einfach nur ein paar Stichworte gibt und ihn dann brieft und dann schreibt er den Brief fertig.
Wir haben ja gesehen, dass sogar die Rechtschreibung muss gar nichts mit wirklichem Deutsch zu haben. Ja.
Das wäre vielleicht gerade der zweite Fall. Man kann auch einsetzen, nicht nur zum Briefschreiben basierend auf Stichwort. Vielleicht hat man schon etwas, irgendein Schreiben. Und dann kann man sagen, ja, ich möchte jetzt hier vielleicht schon ein bisschen heftiger reinschießen oder ich möchte ein bisschen einen anderen Spruch oder kann man ein bisschen selbstbewusster tönen oder tun wir es mal noch ein bisschen einen anderen, eben einfacher machen. sind jetzt oft, man kann es einfach Headlines, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich weiss jetzt nicht, ob der Gregor Münch das Programm von ChatGPT geschrieben hat und gesagt hat, geben wir da noch ein bisschen spritzigeren Titel bei jedem, aber das sind auch so Anwendungsfälle, die man machen kann. Man kann auch alternative Formulierungen sagen, geben wir doch 5 Varianten und dann pickt man vielleicht die raus, die am besten passt.
Was ich schon gemacht habe, ist ein Meeting aufgenommen, dann das transkribieren lassen von KI. Und nachher eine Zusammenfassung schreiben.
Das ist sicher auch ein sehr guter Anwendungsfall. Und was wir auch immer wieder hören, dass man ChatGPT auch nutzen kann, um schnell in gewisse Themen eintauchen, sich in Thematiken einschaffen. Und dort kann man natürlich schon Zeit gewinnen, aber wichtig, Faktencheck nicht vergessen.
Zwangsläufig, wenn man ja Akten einliest, da haben wir Anwältinnen, Richterinnen, Staatsanwälte, ja, ein riesiges Problem damit. Was passiert, wenn ich Daten in ChatGPT kopiere?
Also wenn man dort im Prompt Daten kopiert, dann wandern die auf einen Server von OpenAI. Mhm. Irgendwo in den USA. Ja. Und insofern ist das nicht wirklich empfehlenswert, das zu machen. Es sei denn, man hat die Daten anonymisiert oder eben bei einer Opferbefragung, wenn es so generisch ist, dann kann man das so machen. Aber die eigenen Falldaten ist nicht empfehlenswert.
Und vor allem die Daten werden ja wahrscheinlich dann verwendet, um neu zu trainieren. Also die sind ja dann öffentlich verfügbar.
Ja, in der öffentlich normalen ChatGPT-Version ist das tatsächlich kann das der Fall sein und es gibt auch prominente Beispiele, wo Samsung-Mitarbeiter tatsächlich dort ChatGPT genutzt haben und dann sind dort Betriebsgeheimnisse in Antworten dann der Öffentlichkeit zugänglich geworden. Also das ist wirklich etwas, wo man think first, bevor man dort etwas reinstellt.
Also dann können wir das Beispiel, das der Gregi gebracht hat mit Humata, können wir heute nicht schaffen.
Es ist halt einfach, sind Server in den USA und das, denke ich, ist bei den meisten Anwälten oder nicht gewünscht oder zu riskant.
Aber gibt es denn Lösungen?
Ja, absolut. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man die OpenAI-Services geschützt in der Cloud in Europa nutzt. Die werden dort betrieben. Das ist alles im geschützten Bereich, wo man die eigenen Falldaten dort kann reintun kann und dann, also wo man dort kann das Sprachmodell betreiben, wenn man möchte, das auf die eigenen Falldaten anwenden. Das ist auch die Variante, die wir bei Hörlock verwenden, dass man dort in dem, weil Sicherheit ein sehr ein wichtiges Element ist.
Also verstehe ich das jetzt richtig? Dann sind die Daten verschlüsselt und OpenAI hat keinen Zugriff.
Genau. Also das ist eigentlich wie eine Cloud-Lösung, ein separat geschützter Raum, wo dann das Modell drin läuft, wo OpenAI dort zur Verfügung stellt. Aber da gibt es keinen Zurückfluss zu irgendwelchen Daten, also zu OpenAI.
ChatGPT kann dann von diesen Daten nicht lernen?
Nein, unmöglich.
Und wo stehen denn die Server?
Das kommt darauf an, bei welchem Modell. Jetzt aktuell ist GPT-4 ist in Frankreich und GPT-3,5.
Eins, zwei Bedenken. Ja. Wo ist der Simon?
Ja. Aber es gibt auch...
Und 3,5?
3,5 ist auch in der Schweiz verfügbar. Aber das wird sich ändern. Ich denke, das wird in Zukunft auch die ist fortschrittlich in der Schweiz verfügbar sein.
Und könnte man das auch lokal installieren?
Das ist grundsätzlich auch möglich, ja.
Also ich brauche nicht zwingend eine Internetverbindung?
Das ist nicht zwingend so, nein. Ja.
Also dann, wenn man zu Hörlock kommt, dann kann man als Anwalt mit den originären Akten arbeiten?
Man kann dann mit den eigenen Falldaten chatten, mit einzelnen Dokumenten. Aber das ist nur ein Teil von unserer Lösung. Also Hörlock ist viel mehr als nur ein sicheres ChatGPT für die proprietäre Falldokument. Das ist eine Sicht quasi auf die Daten. Wir haben ja vorher auch geredet, es geht eigentlich darum, optimalen Zugang und Erkenntnis zu den eigenen Falldaten hat es oft.
Was heisst das konkret?
Das heisst, dass Hörlock, mit Hörlock kann man sämtliche Falldaten einlesen. Also das heisst, von E-Mails über Einvernahmen, über Leitakten, alles das kommt in einen Korpus quasi. Und dann hat man unterschiedliche Anwendungen, wo man darauf zugreifen möchte. In diesem Korpus muss man sich so vorstellen, werden all die Daten zuerst einmal maschinenlesbar gemacht, wenn sie es noch nicht sind. Und dann werden sie indexiert, vernetzt, Personen werden erkannt, Aktenseitenreferenzen werden erkannt, Ort und Events und all das wird quasi vernetzt und steht dann zur Verfügung, um auf die Daten zugreifen.
Also dann ist Herlock eine bessere Substitutin, um auf deinen Vergleich zurückzukommen.
Ja, ich würde sagen, mindestens ein Junior Associate, weil es ist eben nicht nur der Chat, sondern es ist wirklich die Datenbank dahinter, wo man einerseits Quellenangaben hat, aber eben, wenn jetzt zum Beispiel der Chat eine Antwort würde geben und es kommt ein Datum drin vor, dann wäre das automatisch verlinkt zu weiterführenden Informationen, wo man dann könnte die das Datum in einem grösseren Kontext auf einer Chronologie verstehen.
Also das wäre eine weitere Möglichkeit, die du vorher angesprochen hast, neben dem Chat?
Neben dem Chat bietet Herlock als alternativen Zugang so eine Art interaktive Timeline an. Dort werden alle Events, die in diesem Korpus drin sind, werden automatisch erkannt, also rausgelesen. Man kann sich vorstellen, wie das sonst abgeht, wenn man irgendwie 200 Bundesordner voll Akten hat und dann muss all die Daten rausschreiben oder lesen. Aber das passiert alles automatisiert und es wird dann auf dem Zeitstrahl werden die Events abgebildet und man kann dort auch suchen, filtern etc. Und das hilft einem zu verstehen, wie ist die Chronologie von einem Fall. Also konkret beispielsweise, wenn es in einem Geldwäschereifall darum geht, ist jetzt eine Transaktion vor oder nach einer VR-Sitzung gewesen, oder ist eine E-Mail vorher oder nachher passiert, dann kann man das relativ schnell in dieser Chronologie feststellen. Also einfach so die typischen Abläufe.
Also das ist eine Arbeit, die man in einem grösseren Fall als Mensch gar nicht leisten kann.
Nein, das ist mittlerweile bei diesen Datenmengen ist das wirklich kaum möglich, ja.
Und was haben Sie noch für weitere Möglichkeiten?
Eine weitere Möglichkeit ist der Relationship Graph. Mhm. Ich habe eingangs erwähnt, dass es auch automatisch Personen, Organisationen und Ortschaften erkennt. Und wenn man manchmal neu in einen Fall kommt und eben hat einen grossen Datenberg, ist es noch schwierig herauszufinden, was sind jetzt da die wichtigen Akteure, welche Beziehungen bestehen dort, vielleicht auch welche Lokalitäten, wenn man jetzt vielleicht wieder an einen potenziellen Geldwäschereifall denkt. Oder wenn jetzt dort eine Bankerin oder so angeklagt ist, ja, mit welchen Personen hat die Kontakt gehabt, welche Firmenkonstrukt sind vielleicht, hängen dort wie zusammen. Oder auch, vielleicht gibt es gewisse Orte, wo Treffen stattgefunden haben, immer wieder der gleiche, sei das ein Hotel oder sonst irgendetwas. Und diese Zusammenhänge kann man auch als eine Anwendung bei Herlock herstellen. Und all das basiert auf AI.
Was noch oft vorkommt, dass man vor Gericht ist, irgendetwas passiert und man unmittelbar auf irgendwelches möchte zugreifen. Und das kannst du ja heute auch digital machen, aber du brauchst dann genau den Wortlaut. Mhm. Ich nehme an, da gibt es jetzt auch viele breitere Möglichkeiten.
Ja, da wärst jetzt bei der nächsten Anwendung. Herlock bietet auch eine Suche über den ganzen Korpus und es ist eine semantische Suche. Das heisst, man muss nicht genau das Keyword kennen, sondern es liefert alle Suchresultate, also die relevantesten Seiten in diesem Korpus, zu einem Stichwort, aber die ähnlich sind. Sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt nach Fake News suchen würde, dann würde vielleicht auch Spam News oder auch andere Keyword-Resultate zurückkommen, auch wenn man nicht ganz genau das richtige Wort. Es geht um semantische Ähnlichkeit. Und das ist insbesondere auch wichtig, wenn man so die Nadel im Heuhaufen will finden. Vielleicht das eine Beweismittel, das dann schlussendlich entscheidend ist, ob man den Fall gewinnt oder verliert. Zum Beispiel das Protokoll von dieser VR-Sitzung oder das E-Mail an Compliance Office. Wie auch immer, das ist das, was man dann am besten über die über die semantische Suche kann lösen kann.
Jetzt um den Kreis zu schliessen. Oben haben wir geredet über die fehlende Zuverlässigkeit von ChatGPT. Die Zuverlässigkeit der Antworten hängt vom sogenannten Temperaturwert ab. Kannst du uns vielleicht noch erklären, was das ist?
Temperaturwert ist quasi ein Briefing, das man im Chat mitgeben kann. Da kann man strenger oder offener formulieren. Wenn der Temperaturwert nieder ist, dann möchte man wirklich faktbasierte Antworten, wo jeweils der Chat das wahrscheinlichste Wort nimmt, um die Antworten zu generieren. Und wenn man den Temperaturwert höher nimmt, dann kann es sein, dass man sagt, okay, kannst eins der wahrscheinlichsten Worte nehmen. Und dass der Temperaturwert höher ist, das ist insbesondere für kreative Aufgaben. Wenn man jetzt im Chat ein Gedicht schreiben lassen oder wenn man Inspiration für etwas möchte, dann ist das die bessere Einstellung.
Also wenn ich eine Zusammenfassung will, dann nehme ich einen tiefen Temperaturwert.
Wenn du eine Zusammenfassung,
dann will ich keine Zufall.
Wenn du ganz genau in der Zusammenfassung faktenbasiert willst, dann nimmst du einen tiefen Temperaturwert. Das ist jetzt bei uns, bei Hörlog im Grundbriefing, für einen Chat ist der Temperaturwert nieder. Weil wir wollen, dass dort nur die Fakten zurückkommen. Gleichzeitig ist auch, das ist vielleicht auch noch eine Information, man kann ja den Chat im Hintergrund briefen. Jetzt bei Hörlog muss man dem nicht sagen, dass er ein Legal Assistant ist, weil das weiss er schon. Und er weiss auch, dass die Antworten nur basierend auf diesen Dokumenten, die ausgewählt sind, soll gehen und nicht soll ins Internet irgendwelche Informationen sagen. Und damit kann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von diesen Halluzinationen limitiert werden, weil er bringt Informationen, die er im Dokument findet, und er bringt Quellen, die man überprüfen kann.
Aber wenn ich nach Urteil suche und ich habe den Temperaturwert 0, kann es gleich sein, dass ich falsche Urteile bekomme?
Also wenn du außerhalb vom Internet, auf dem gesamten Internet suchst?
Ja, also weißt du, jetzt der New Yorker Fall, die müssen ja irgendwie, die Prädizien müssen ja erfunden worden sein. Also dann war der Temperaturwert nicht 0 gewesen.
Das ist beim ChatGPT eine Grundeinstellung, die wahrscheinlich dort verwendet worden ist. Aber ich glaube, auch wenn der Temperaturwert 0 ist und das ganze Internet durchsucht wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass es... Also es tut den Faktencheck nicht ersetzen, die Einstellung im Prompt.
Okay. Also es ist auch noch wichtig zu wissen. Also wir können unter keiner Prämisse einfach auf die Antworten verlassen. Also so weit sind wir noch nicht.
Nein, es ist noch nicht Self-Driving Cars. Ist ähnlich. Man muss das als wirklich mächtige Möglichkeit und als Stütze sehen in der täglichen Arbeit. Aber es ersetzt nicht die Denkarbeit und den Validierungsschritt.
Jetzt sind wir ein bisschen schneller als der Sand. Ich bin nämlich schon bei der letzten Frage. Wie komme ich konkret in die Umsetzung? Wie kann ich morgen anfangen?
Also ich würde allen empfehlen, die das noch nicht gemacht haben, einfach mal mit dem ersten Schritt probieren. ChatGPT-Account aufsetzen, probieren. Weil, was ich feststelle, die Leute, die das nicht selber probiert haben, man kann noch so viel lesen, die Magic oder die Macht von dem erfährt man nur, wenn man es selber ausprobiert.
Ich weiss nicht, hast du gehört von dieser Studie, die im Sommer...
Genau. Ja, es ist eine Studie publiziert worden von Science Magazin, wo man untersucht hat, bei Studienabsolventen zwei Gruppen gemacht, solche, wo man Aufgaben gelöst hat mit ChatGPT und ohne. Und man hat dann verglichen, was die Resultate sind, aber auch was die Zeit ist, um die Aufgaben zu lösen und was die Zufriedenheit ist. Und es hat sich gezeigt, dass die ChatGPT hatten, die haben 40% weniger lang gebraucht, haben 20% bessere Resultate gehabt und sie haben alle mehr Spass gehabt dabei. Und Zufriedenheit und Erfüllung ist grösser gewesen. Und ich denke, das ist ja ein starkes Argument, um das einfach mal auszuprobieren, weil die Arbeit wird interessanter dabei. Man kann die Teile, die Teile, die vielleicht nicht so spannend sind, kann man an die Maschinen übergeben.
Also wenn man die Zahlen hört, muss man sagen, es ist ein Gamechanger. Ganz klar.
Es ist absolut ein Gamechanger. Es lohnt sich auch im Portemonnaie, denke ich, für jeden Anwender. Und bei grossen Datenmengen in so grossen Fällen kann es wirklich, ist unmöglich, dass man auf die gleiche, es ist unverzichtbar. Und über Frist, ja, wird sich zeigen, ob man ohne die Mittel noch erfolgreich sein kann.
Besten Dank, Barbara.
Danke.
Ganz herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Eben, wir haben ja von Seiten der Universität, Monika Simmel und ich, uns auch schon mal ein bisschen Gedanken machen müssen, wie unsere Studis zukünftig ihre Arbeiten schreiben. Und wenn sie besser mit ChatGPT umgehen können als wir, dann werden wir das auch wahrscheinlich immer öfter sehen oder eben nicht sehen, wie die Arbeiten schreiben. Die haben sicher auch mehr Spaß als vorhin, weil es einfach weniger lange dauert. Aber da werden noch einige interessante Aspekte auf uns zukommen. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen fürs Erscheinen, auch für die Fragen, fürs Dabeisein. Wir möchten uns eben im Namen auch von Monika Simmler und Gregor Münch verabschieden von Ihnen und natürlich auch, wie wir auf den Apéro aufmerksam machen, der danach noch stattfinden wird, irgendwo draußen, vielleicht sogar ganz draußen, je nach Wetter. Und Sie herzlich dazu einladen, auch noch ein bisschen zu bleiben und diese spannenden Zukunftsfragen oder Gegenwartsfragen zu diskutieren. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch nächstes Jahr dann wieder dabei sind. Und wir werden uns schon ganz viele Fragen wieder oder haben auch Inspiration sammeln können für zukünftige Vorträge, die vielleicht dann nächstes Jahr dann schon wieder brandaktuell sind. Besten Dank fürs Dabeisein und jetzt einen schönen Apéro und einen schönen Abend allerseits. Ja.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.